Karl Engelhardt ist viel herumgereist und hat also die neuen Arzneiformen, die es damals, kann man sich gar nicht vorstellen, noch gar nicht gab. Es gab noch keine Tabletten in Deutschland. Diese Dinge hat er kennengelernt und dann ist er nach Frankreich, nach England, hat die Tablettenmaschinen gesehen und hat die verbessert für seine Zwecke. Und er hat damit natürlich etwas ganz Neues auf den Markt gebracht. Und ich denke, das sind so Dinge, die es bis heute durch die Geschichte der Firma Engelhardt durchranken, dass man einerseits innovativ ist und andererseits auch durchaus das gute, alte weiterpflegt.
Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast mit Frank Ahnefeld.
Ja, herzlich willkommen und hallo. Unser Gast heute, Professor Dr. Christoph Friedrich. Lieber Professor, herzlich willkommen im Podcast von Engelhardt.
Ich freue mich sehr, dass ich hier sprechen darf.
Ja, wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und wir treffen uns hier vis-à-vis in unserem Podcast-Studio. Wir haben Sie aus einem ganz besonderen Anlass eingeladen, denn am 27. Dezember jährt sich der Todestag unseres Firmengründers Karl Engelhardt. Und Sie, lieber Herr Professor, Sie sind Professor für Geschichte der Pharmazie an der Universität in Marburg, das ist die Philipps-Universität, und ganz besonders spannend, und darüber werden wir auch gleich sprechen, Sie waren lange Jahre Leiter des Instituts für Geschichte der Pharmazie an der Universität. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was zu Ihrem Werdegang, vor allem auch zu dem Institut.
Ja, ich habe Pharmazie studiert, ich komme aus der DDR, das muss ich vielleicht sagen, und das ist auch der Grund, weshalb ich Pharmazie studiert habe und vielleicht nicht eine Geisteswissenschaft, aber ich habe mich eigentlich auch immer für Naturwissenschaften interessiert. Und die Pharmazie war ja relativ ideologieneutral und ich komme auch aus einem Haus, mein Vater war Apotheker, ich bin in einer Apotheke groß geworden und das war für mich immer eine Vorstellung, etwas zu machen, was mit Pharmazie zu tun hat. Als ich Pharmazie studierte, habe ich nicht daran gedacht, dass ich mal Pharmaziehistoriker werde. Das hat sich dann so im Nachhinein sehr günstig ergeben, muss ich sagen. Ja, ich habe in Greifswald Pharmazie studiert. Das war eine von zwei Universitäten, die in der DDR ein Pharmaziestudium anbot. Die andere war Halle und Halle war in der DDR-Zeit so dreckig mit der Chemie drumherum. Und Greifswald war mir dann doch lieber und ich habe mich da auch sehr, sehr wohl gefühlt und bin dort ja dann in die Pharmaziegeschichte gekommen, denn mein Doktorvater war daran interessiert, das Fach Pharmaziegeschichte, das in Greifswald eine reiche Tradition hatte, wieder einzuführen. Und ich habe davon gehört und habe mich bei ihm beworben. Und er hat mich wahnsinnig unter Stress gesetzt, hat gesagt, er nimmt mich nur, wenn ich alle Fächer mit 1 abschließe. Und dann bin ich zum Staatsexamen gegangen. Und wie das so ist, das erste Fach fühlte ich mich am meisten sicher. Aber unter dem Druck habe ich dann jedenfalls nur eine 3 bekommen und habe gedacht, das brauchst du gar nicht mehr weiter zu versuchen. Alle anderen Fächer habe ich dann aber mit 1 abgeschlossen. Und der Doktorvater hat mich dann trotzdem genommen. Und so bin ich dann zur Pharmazie gekommen. Und ich bin Hobbymusiker und habe im Orchester neben einem Historiker, einem Geschichtsprofessor gesessen. Und habe den gefragt, wie kann man sich nochmal für die Pharmaziegeschichte so das nötige Rüstzeug aneignen. Und dann hat er gesagt, komm doch zu uns und studier noch nebenbei Geschichte. Und dann habe ich neben meiner Promotion, wo ich auch Lehre machen musste, noch Geschichte studiert und habe auch noch einen Abschluss als Diplomhistoriker gemacht und bin dann so in dieses Fach hineingekommen. Und ich habe 83 promoviert und 88 mich habilitiert. Das ist relativ schnell. Mhm. Und das war auch gut, denn dann kam die Wende. Und dann gab es eine einmalige Chance beim Wiederaufbau der Universitäten, dass eine Professur für Geschichte der Pharmazie und oder Sozialpharmazie aufgebaut wurde. Und da konnte ich mich ja als Habilitierter bewerben. Und dann habe ich die Stelle bekommen, habe ich gar nicht für möglich gehalten und bin dann in Greifswald Professor für Pharmaziegeschichte geworden. Mhm. Und konnte in einem Fach arbeiten, das mir unheimlich viel Spaß gemacht hat und ja, wo ich also dann auch Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften verbinden konnte.
Sehr spannend. Sie haben ja wirklich einen sehr beeindruckenden Lebenslauf. Jetzt waren wir in Greifswald und dann sind Sie nach Marburg gewechselt.
Ja, das war dann aber viel später. Marburg ist ja immer das Zentrum der Pharmaziegeschichte gewesen. Mein Vorvorgänger Rudolf Schmitz, der hat dieses Institut begründet. Es ist bis heute das einzige Institut für Pharmaziegeschichte in Europa und hat natürlich eine besondere Stellung. Und ich hatte, obwohl das in DDR-Zeit nicht gern gesehen wurde, sehr früh, auch auf Anraten meines Doktorvaters, Kontakt zu Rudolf Schmitz aufgenommen. habe dann auch einige seiner Schüler kennengelernt, mit denen dann auch Freundschaft entstanden ist, die mich dann auch sehr unterstützt haben mit Literaturbeschaffung. All das war in der DDR ja schwierig. Es waren ja Westmark, die dafür ausgegeben werden müssten. Und insofern bin ich da sehr unterstützt worden. Die Witwe des Gründers des Institutes, Frau Schmitz, hat immer dann behauptet, ihr Mann hätte mich gerne auch als seinen Nachfolger, dazwischen war ja noch jemand anders, gesehen. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber es ist natürlich eine schöne Geschichte
genau,
die einem natürlich gefällt und zeigt, dass man doch da hoffentlich der richtige Kandidat dann gewesen ist für diese Stelle. Und ich bin ja dann von 2000 bis 2022 in diesem Institut gewesen und habe das in dem Sinne auch weitergeführt mit sehr vielen Doktoranden und Vorlesungen und Lehrveranstaltungen. Und das hat mir immer so viel Spaß gemacht, dass ich ja heute noch weitermache. Ich habe jetzt noch 14 Doktoranden und publiziere noch und halte noch Vorträge und mache das also auch noch sehr gerne.
Da kommen wir auch gleich dazu. Und dann habe ich auch in Ihrem Lebenslauf lesen können, Sie waren ja auch Dekan.
Ja.
Sag ich, spektabilis.
Ja, das sind dann so leidige Verpflichtungen. Als ich hinkam, war ich einer der jüngsten Professoren. Als ich gegangen bin, war ich dann einer der ältesten, wie das so ist. Und die Jungen müssen dann erstmal ran und dann bin ich erstmal Studiendekan geworden und musste eine neue Studienordnung machen. Und ich glaube, das habe ich ganz ordentlich gemacht. Und danach hat man dann gefragt, ob ich nicht Dekan machen würde. Ich habe gesagt, ja, aber nur 3 Jahre, weil das doch eine sehr große zeitliche Belastung ist. Das war ganz interessant, mal so in den Uni-Verwaltungsbetrieb hineinzugucken. Aber es hat natürlich viel Zeit gekostet. Und da ich ja dann später dann auch alleine Professor im Institut war und viele Doktoranden hatte, habe ich das 3 Jahre gemacht und ich denke auch nicht schlecht. Ich habe vor allem auch dafür gesorgt, dass wieder etwas Frieden in den arg zerstrittenen Fachbereich kam. Das ist das, was ich als gut betrachte, dass ich das, mir das gelungen ist, dass die Leute nicht mehr verfeindet waren.
Sehr schön. Es ist ja in der Tat ein echt beeindruckender Lebenslauf und ich glaube, wir könnten einen extra Podcast nur zu Ihrer Vita machen und auch zu Ihren Tätigkeiten an den Universitäten und vor allem auch an dem Institut für Geschichte der Pharmazie. Aber es gibt natürlich einen anderen Grund, warum wir Sie heute eingeladen haben. Ich habe es eingangs gesagt, morgen jährt sich der 100. Todestag des Apothekers und des Firmengründers Karl Philipp Engelhardt. Sie haben einen Beitrag verfasst für die Deutsche Apothekerzeitung zu diesem Todestag, zur Person, mit einer sehr interessanten Überschrift. Karl Engelhardt, mehr als ein Produktentwickler. Ich frage Sie ganz konkret, Sie haben sich ja mit der Vita des Unternehmensgründers, Sie haben sich mit der Geschichte von Engelhardt sehr intensiv beschäftigt. Wie schauen Sie auf das Wirken und das Leben von Karl Philipp Engelhardt?
Ja, er ist ein typischer Vertreter dieser neuen Unternehmergeneration, die so in den 1860er Jahren aufkam. Er ist ja kein Einzelfall, es gibt ja auch andere, die dieser Zeit weltweit und heute weltweit agierende Firmen begründet haben. Und für diese Leute war typisch, dass sie natürlich mit interessanten Arzneimitteln, interessanten Produkten auf den Markt kamen, aber dass sie eben auch an ihre Mitarbeiter gedacht haben. Es waren auch soziale Dinge, Aspekte, die damals schon eine Rolle spielten. Sie waren alle sparsam, sonst wäre man zu nichts gekommen. Man hat sparsam gewirtschaftet und man hat Innovationen aufgenommen. Aus der ganzen Welt, bei Karl Engelhardt ist es ganz typisch, der ist viel herumgereist und hat also die neuen Arzneiformen, die es damals, kann man sich gar nicht vorstellen, noch gar nicht gab. Es gab noch keine Tabletten in Deutschland, es gab noch keine Kapseln. Und diese Dinge hat er kennengelernt und dann ist er nach Frankreich, nach England, hat die Tablettenmaschinen gesehen und hat die nach Deutschland gebracht in seine Firma, hat die dann modifiziert. Das ist auch typisch, dass er sie verbessert hat für seine Zwecke. Und er hat damit natürlich etwas ganz Neues auf den Markt gebracht. Und das hat natürlich auch den Erfolg gebracht für die Firma. Und ich denke, das sind so Dinge, die bis heute durch die Geschichte der Firma Engelhardt durchranken, dass man einerseits innovativ ist, andererseits aber auch konservativ und andererseits auch durchaus das gute, alte weiterpflegt. Was ich so gelesen habe über die Firma auch in den letzten Jahrzehnten, da habe ich diese Dinge doch immer wieder gefunden.
Also man muss ja sagen, unser Unternehmen Engelhardt ist jetzt 152 Jahre alt. Das ist ein stolzes Alter, wenn man zurückdenkt, gegründet 1872. Man kann sich oft gar nicht vorstellen, was das für eine Zeit war. Ja. Die kennt ja auch keiner, man kennt sie aus den Geschichtsbüchern. Wie darf ich mir das vorstellen, eine Apotheke 1872? Ist ja, heute hast du eine Krankenkasse, du gehst zum Arzt, kriegst ein Rezept, gehst in die Apotheke, löst dein Rezept ein oder du kaufst ein OTC-Produkt von Engelhardt. Wie kann ich mir den Apothekenalltag in dieser Zeit vorstellen?
Das Wichtigste war damals, dass man in der Apotheke die Arzneimittel, die man verkaufte oder auch auf Rezept abgab, selbst hergestellt hat.
Also die haben in der Apotheke?
In der Apotheke, in der Rezeptur oder Defektur die Arzneimittel hergestellt, und zwar ursprünglich alles. Mhm. Alles, was dort über die Theke, so nennt man ja den Ladentisch in der Apotheke, ja, ging, war selbst hergestellt. Und das war das Innovative bei Karl Engelhardt, dass er eben dazu übergegangen ist, bestimmte Präparate, von denen er wusste, die gehen gut, dass er die in Massen hergestellt hat. Das hatte ja schon 1860 begonnen, als er die Apotheke übernommen hatte. Da hat er ja schon Isla Mos Pasta hergestellt, dass er das in großen Maßstaben hergestellt hat. Das ist natürlich, geht natürlich viel schneller. Ist auch wirtschaftlicher, wenn ich da eben, weiß ich, 80 oder 100 Packungen herstelle, als wenn ich jede einzeln bereite. Und das war sein Geheimnis, dass er also diese Großproduktion aufgenommen hat. Und damit hat er ja letzten Endes auch den Alltag in der Apotheke modernisiert. Insofern hat die Apotheke ihm auch einiges zu verdanken.
Also es ist ja wirklich spannend, diese Geschichte auch, wie Apotheken früher und wie sie heute arbeiten. Ich muss noch mal zurückblicken auf das Jahr 1872, war ja noch die Kaiserzeit, glaube ich. Und wenn ich jetzt als Kunde in eine Apotheke gegangen bin, ich habe ja schon großes Vertrauen dann haben müssen in den Apotheker, weil wenn der alles da selber zusammengerührt, gemixt, wie auch immer man das dann sagt, ja, oder gemacht hat, musste ich ja darauf vertrauen, dass auch der Apotheker die richtigen Rohstoffe und Wirkstoffe verwendet. Also war ja auch das Studium zu der Zeit wahrscheinlich auch völlig anderes, was die Tätigkeit eines Apothekers angeht.
Wobei das Studium da noch gar nicht so im Mittelpunkt stand. Das Studium ist erst 1875 in ganz Deutschland Pflicht geworden.
Ach so.
Und zwar damals noch ganz bescheiden ein dreisemestriges, ab 1904 dann ein viersemestriges, ab 1935 dann ein sechssemestriges Studium. Aber das meiste, was die gelernt haben, haben sie in einer Lehrzeit gelernt. Zunächst hat man schon im Mittelalter die pharmazeutische Ausbildung in einer Apotheke mit meistens 14 Jahren begonnen und hat dann 4 bis 6 Jahre Lehrzeit absolviert. Dann kamen die Gehilfen. Erst hieß es Gesellen, dann Gehilfenzeit. Und da hat man dann schwerere Dinge noch machen dürfen, also schwierigere Arzneiformen. Und dann hat man ein Examen abgelegt, und wenn man dann Apothekenbesitzer, also richtiger Apotheker werden wollte, musste man nochmal ein Apothekerexamen machen. Aber das Studium war nicht unbedingt erforderlich. In Bayern hat man das schon relativ früh eingeführt, aber in manchen anderen Ländern konnte man auch statt des Studiums die Servierzeit, so hieß die Zeit, als Gehilfe verlängern. Also man konnte bis 1875 noch Apotheker werden, ohne je eine Universität von innen gesehen zu haben.
Spannend.
Aber man war vielleicht dann handwerklich besonders gut, weil man das ist ja Handwerk, Zäpfchen gießen, Salben rühren und Pulver machen, das alles schön rühren und abwiegen und natürlich die Kenntnis der verschiedenen Bestandteile, die Drogen der Tria Regna, die Drogen der drei Reiche, wie die Apotheker sagen, pflanzliche, tierische und mineralische Drogen, das musste man ja alles lernen von der Pike auf. Und das haben die Apotheker treu und brav gemacht. Und der Apotheker ist bis heute ja ein sehr genauer, oder muss eigentlich ein sehr genauer Mensch sein. Und das war auch damals schon üblich. Deshalb konnten, glaube ich, die Kunden oder Patienten, wie ich sie lieber nenne, konnten auch Vertrauen zu dem Apotheker haben, der ihre Arzneimittel herstellte. Natürlich gab es auch mal einen Zwischenfall, wie das überall so ist, aber das war wirklich die absolute Ausnahme.
Also ich muss gestehen, ich lerne jetzt wahnsinnig viel aus Ihren Ausführungen. Das war mir alles überhaupt nicht bekannt. Da merkt man, da spricht nicht nur der Professor der Pharmazie, da spricht eben auch der Historiker. Das ist eine tolle Kombination. Also es war wirklich eine völlig andere Zeit, wenn Sie heute, Sie sind jetzt zu Besuch in unserem Unternehmen hier vor den Toren von Frankfurt, in Niederdorf-Felden. Wir haben hier auch unsere große Produktion, denn alle Produkte von Engelhardt, jede einzelne Flasche Prospan, jede Packung Isla, die wird hier am Standort produziert und dann in die Welt geschickt.
Das finde ich auch das Faszinierende an Ihrem Unternehmen, dass die Produktion eben in Deutschland erfolgt, allen Reden zum Trotz, dass Deutschland ja lohnmäßig viel teurer ist als die dritte Welt und so, dass man trotzdem sich das gönnt, das hier zu produzieren und dann in die weite Welt genau. geht.
Also darauf sind wir auch sehr stolz und da legen auch unsere jetzigen Geschäftsführer Richard und Oliver Engelhardt, die jetzt in fünfter Generation dieses Unternehmen führen, großen Wert. Made in Germany ist für uns Anspruch und Qualitätssiegel. Ja. Und wenn wir nachher mal in die Produktion schauen, das ist natürlich ein völlig anderes Arbeiten heute. Ja. Da sind hochmoderne Maschinen, hochmoderne Prozesse, wie dann die Tabletten in die Blister kommen, wie der Prospan in die Flaschen kommt oder in die verschiedenen Darreichungsformen. Also es ist eine völlig andere Zeit.
Aber es begann eben mal bei Engelhardt ganz bescheiden, das werde ich in meinem Vortrag dann auch sagen, dass die Angehörigen der Familie, die Frau und die Kinder, haben die Tabletten in die Schachtel gefüllt.
Ich habe auch gesehen, Sie haben auch teilweise Bildmaterial in Ihrem Beitrag, der, ich habe es ja erwähnt, in der Deutschen Apothekerzeitung erscheint. Ein toller Beitrag, also vielen Dank dafür. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Sie haben auch tolles Bildmaterial, was ich noch gar nicht kannte. Haben Sie da ein Archiv oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, ich habe ein Archiv. Ich habe ja über die Firma Engelhardt schon mal gearbeitet. Ich habe ja mit meinem Kollegen, mit Professor Müller-Janke, eine 1200 Seiten dicke Pharmaziegeschichte geschrieben, die Zeit von 1500 bis 2000 umfasst. Und da kommt natürlich die Firma Engelhardt auch vor.
Ja, vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf das Wirken noch mal näher eingehen. Karl Philipp Engelhardt, wie gesagt, lebte von 1836 bis 1924. Dann begann ja eigentlich so erst auch in Deutschland richtig die Industrialisierung. Das Kaiserreich war beendet. Schätzen Sie Karl Philipp als Menschen ein? Sie haben viel gelesen über ihn. Das ist wahrscheinlich auch hypothetisch, wenn ich das frage. Aber mich interessiert die Person. Gibt es Informationen, warum er Apotheker geworden ist? War das damals so üblich, dass man in die Fußstapfen des Vaters getreten ist? Gibt es da irgendwelche Quellen, die Sie gefunden
also
haben?
Also Quellen gibt es leider sehr wenig. Denken Sie an die Zerstörung der Fabrik im Zweiten Weltkrieg.
Zum
Ende des Zweiten Weltkrieges. Und da sind eben auch ganz viele Dokumente, Akten, Archivalien eben untergegangen und sind nicht mehr da. Aber man kann ja zwischen den Zeilen lesen, man kann das ein oder andere natürlich sich auch erschließen durch logisches Denken. Und es war ganz üblich, wenn ein Vater eine Rosenapotheke hatte, die an das Goethehaus grenzte, also ganz zentral in Frankfurt gelegen, dass der Sohn gar nicht anders konnte, als dem Vater nachzufolgen. Mhm. Das war also ihm sozusagen schon in die Wiege gelegt. Und er hat dann aber eine tolle Ausbildung erhalten. Er ist immerhin Schüler von Justus Liebig, dem großen Chemiker in Deutschland gewesen. Und da hat er natürlich nicht nur Chemie gelernt, das hat er sicherlich auch sehr gut gekonnt, gar keine Frage, und analytische Chemie, sondern er hat auch von Liebig gelernt, dass man auch Reklame machen muss um seine Produkte. Liebig ist ja einer der wenigen Chemiker, der nicht nur die theoretische Chemie vertreten hat, sondern immer auch praktische Dinge. Man denkt an seinen Fleischextrakt, Backmittel, was er alles so entwickelt hat. Und das hat er eben auch sehr geschickt vermarktet. Und ich denke, das ist aber jetzt hypothetisch, aber das kann man sich ja vorstellen, dass Karl Engelhardt hier von seinem Lehrer sehr viel übernommen hat. Denn auch er hat ja Marketing im Grunde betrieben. Also so unmodern war er gar nicht. Er hat Marketing betrieben, Industrialisierung hin und her. Er hat Maschinen aus England und Frankreich in seine Fabrik gestellt und die hat er dann noch modifiziert für seine Bedürfnisse. Also Engelhardt hatte damals schon Tablettenpressen und hat also schon relativ modern gearbeitet. Also die Industrialisierung ist gerade mit der Firma Engelhardt sehr eng verbunden gewesen und hat hier ihren Anfang genommen.
Damit ist er ja so, wenn ich es richtig verstehe, auch ein Vorreiter, ein Pionier in diesem Bereich, was die Entwicklung der Apotheke angeht.
Ich würde noch weitergehen, also nicht nur der Apotheke, sondern der Industrie. Denn er hat auch in eigener Werkstatt Maschinen hergestellt und er ist also dann auch letzten Endes derjenige, der als einer der Ersten das, was man heute in der Pharmaindustrie so das Kernstück nennt, die ganzen Gerätschaften, die ganzen Maschinen, Sie haben gesagt, die da heute das abfüllen und das alles selber machen, damit hat er begonnen. Er ist da sozusagen der Pionier auch für diesen Bereich gewesen.
Sie haben gerade erwähnt, er war Schüler von Justus Liebig. Ich habe über Justus Liebig mal gelesen, der wurde so als Chemiepapst bezeichnet. Ja. Hier in Gießen ist die Justus-Liebig-Universität, ist ja auch nach ihm benannt. Er war dort Schüler und hat mit Justus Liebig direkt zusammengearbeitet.
Sozusagen. Er war nicht mehr in Gießen, sondern in München. In München Justus Liebig ist dann nach München berufen worden. Richtig, ja. Und dort hat Engelhardt studiert. Ja. Liebig ist eine ganz interessante Erscheinung, ganz interessant, aber vielleicht auch ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt hören wollen. Ich
gerne ein paar Sätze dazu.
Der ist mit 21 Jahren Professor geworden, hatte kein Abitur und hat in Gießen natürlich sehr segensreich gewirkt. Es gibt ja heute noch das Liebig-Museum, das in einem Wachhaus durfte er sein Institut aufbauen. Und er hat eine wissenschaftliche Schule begründet. Und man kann Engelhardt auch mit Fug und Recht als einen Liebig-Schüler bezeichnen.
Das ist ja schon eine Auszeichnung,
wenn man als
Liebig-Schüler sich...
Wie eng das Verhältnis war, ich habe gelesen, dass Liebig sich eigentlich mehr der fortgeschrittenen Studierenden angenommen hat in München. Und zu denen dürfte Engelhardt ja nicht so ganz gehört haben, denn der war ja nur 3 Semester in München. Aber man kann sich auf der anderen Seite auch vorstellen, dass er schon viel konnte, denn er kam ja von einer Apothekerlehre und einer Gehilfenzeit. Also ich denke, so die ganzen technischen Dinge, die ein normaler Chemiestudent im Studium lernt, die hatte er ja schon drauf, konnte er schon. Mhm. Und insofern kann man, aber das ist fiktiv, wie eng der Kontakt zu Liebig war. Aber auf jeden Fall war er sicherlich ein Vorbild für ihn.
Also das ist wirklich schön, aus so profunden Mund zu hören, Pharmazieprofessor, Historiker, so die Geschichte, denn Sie haben es erwähnt, leider sind sehr viele Dokumente durch die Bomben zum Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört worden. Wir haben leider kein umfangreiches Archiv. Das wurde dann erst wieder mit dem Neuaufbau der Firma angelegt. Uns fehlen natürlich wirklich ganz wichtige Epochen. Das ist ja schade, aber ich sehe, Sie haben trotzdem viel gefunden. Sie haben viele Quellen. Wenn man lange Jahre das Institut für Geschichte der Pharmazie geleitet hat, dann hat man natürlich auch seine Quellen und weiß, wo man hingeht und wie man anzapfen kann wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Also sehr spannend. Sie sind heute auch bei uns zu Gast, weil Sie auch hier im Unternehmen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen werden und ihnen entsprechend würdigen werden. Begonnen hat ja alles in Frankfurt.
Ja.
In dieser Apotheke, und jetzt zwischenzeitlich sitzt hier ein Unternehmen, was über die Jahre gewachsen ist mit fast 600 Mitarbeitern. Wir sind jüngst zum Hessen-Champion gewählt worden von der Landesregierung im Bereich Weltmarktführer, weil unsere Produkte, die werden weltweit vertrieben in 105 Ländern. Das ist ja sicherlich auch alles dem Ursprung zu verdanken, was Karl Engelhardt damals entwickelt und auf die Beine gestellt hat. Denn wie gesagt, er hat ja, wie Sie sagen, nicht nur als Apotheker, sondern er war Unternehmer, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, er war zunächst Apotheker. Er hat ja zunächst in einem Hinterhaus dieser Apotheke zur Rose seine Großproduktion eröffnet. Und dann wurde das immer mehr gebraucht, seine Produkte. Der Umsatz stieg enorm. Und dann wollte er das erweitern. Und er wollte eigentlich diese alten Baracken da hinter Haus der Apotheke abreißen und wollte da ein vielgeschossiges Fabrikgebäude errichten. Und dann kamen aber die Goethe-Freunde auf den Markt, weil ja das an das Goethe-Geburtshaus, damals gab es ja noch das historische Geburtshaus, stieß. Und dann musste er sich was anderes einfallen lassen. Und dann ist er sozusagen von der Apotheke dann weggezogen, hat ein Fabrikgebäude dann woanders errichtet. Und so ist das eigentlich alles dann gekommen. Die Apotheke war einfach dann zu klein, denn er hat damals ja auch schon seine Produkte sehr, sehr gut verkaufen können. Und er war auch, ich denke, ein cleverer Geschäftsmann. Er wusste auch, mit was man Geld verdienen kann. Nicht nur mit Arzneimitteln, er hat auch geistliche Getränke und alles Mögliche hergestellt. Hat das auch sehr gut beworben. Und die Firma ist, denke ich, von ihm ausgehend so gewachsen. Und aus gutem Grund sagen auch die jetzigen Besitzer, was ich so lesen konnte, auch, dass sie natürlich auch auf diese Geschichte, auf diese Tradition immer noch Wert legen. Und Tradition und Innovation hat ja bereits auch Karl Engelhardt verbunden. Beides gehörte ja irgendwie für ihn auch zusammen.
Wir liefern heute in über 100 Länder unsere Produkte, unsere Marken. Da ist natürlich im Laufe der Zeit auch immer neue Produkte dazugekommen, verschiedene Medikationsfelder auch. Aber natürlich sind wir stolz, weil das ist schon eine beeindruckende Geschichte, die wir auch immer gerne wieder erzählen. Und man darf auch nicht vergessen, es gab ja auch immer wieder die Stunde Null bei Engelhardt.
Ja.
Dieses Unternehmen, 152 Jahre, hat 2 Weltkriege erlebt. Ja. Wirtschaftskrisen, die Gründung der Bundesrepublik, Wiedervereinigung, allein die Weltkriege. Weltkriege haben jedes Mal das Unternehmen komplett zerstört und man hat praktisch bei Null wieder angefangen.
Ja, aber bei Null eben nicht, weil richtig, sozusagen das Wissen, ja, die Kenntnisse, die, ja, Bereitschaft, etwas, ja, Neues, genau, zu machen, die war in den Köpfen, ja, der Familie immer da. Und das ist auch das Geheimnis. Ja. Es ist eines der wenigen Unternehmen, das nicht nach 3 Generationen, siehe Buddenbrock-Effekt, abbricht, sondern bis heute mit der Familie verbunden ist. Und das ist schon eine Ausnahme. Und auch den Namen so lange behalten hat, das ist auch für einen Historiker natürlich etwas, wo man staunt, dass bis heute das Unternehmen eben nach der Familie heißt und das ja dem Erfolg keinen Abbruch tut, im Gegenteil.
Also diese Tradition hat ja Generation für Generation übernommen.
Ja.
Sie haben völlig recht. Die Infrastruktur war jedes Mal komplett zerstört.
Die Gebäude, ja, die Gerätschaften.
Es gab alles, nichts, ja, mehr und man hat, ja, aus dem Nichts wieder aufbauen, ja, müssen. Du brauchtest ja auch die Mitarbeiter, ja, und Mitarbeiterinnen dafür, die bereit waren, in der Stunde Null sozusagen, ja, Stein für Stein wieder aufzubauen. Und insofern hat sich Engelhardt wirklich immer toll entwickelt. Ich, ja, habe es ja beschrieben, wir sind organisch gewachsen. Wir, mhm, sind immer, und darauf legt auch die Generation der jetzigen CEOs Wert, immer ein Familienunternehmen geblieben und wollen es auch weiterhin bleiben. Ja. Das zeichnet Engelhardt natürlich auch aus.
Ja, und auch der alte Karl Engelhardt war ein sparsamer Unternehmer. Der ist nie großkotzig, wie man das heute so sagen würde, geworden, sondern hat immer seine finanziellen Grenzen gekannt. Und das ist sicherlich auch ein Stück Erfolg, dass man weiß, wie man ein Unternehmen erweitert, ohne da irgendwie auf irgendwelchen Geldmarkt, ja, zu gehen
und
sich dann in irgendwelche windigen Geschäfte dann verstricken kann, wenn man nicht genug aufpasst. Und das ist der Familie eigentlich durch diese Charaktereigenschaft, auch ein bisschen sparsam zu sein, glaube ich, erspart geblieben.
Also wirklich eine tolle Geschichte und ich bin Ihnen, das kann ich im Namen der Firma Engelhardt sagen, auch sehr dankbar, dass Sie das so aufgearbeitet haben und uns jetzt auch so nahe bringen. Ich sehe, mit Ihnen könnte ich stundenlang über Engelhardt und über die Pharmaziegeschichte sprechen. Wir wollen mit diesem Podcast ganz einfach unseren Firmengründer heute auch würdigen, mhm, und auch Danke sagen, denn er ist der Ursprung von alledem, was jetzt hier die Kolleginnen und Kollegen eben über die Jahre auch weiterentwickelt haben. Lieber Herr Professor, ich sage an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank, aber ich möchte natürlich Sie nicht ganz entlassen, um noch eine Frage zu stellen, auch die mich persönlich interessiert. Wir haben bei Engelhardt ja einen Unternehmensclaim.
Engelhardt, Gesundheit bedeutet die Welt für uns.
Und das ist für uns so ein ganz wichtiger Eckpfeiler, so ein Grundsatz, den wir in diesem Unternehmen leben. Darf ich Sie fragen, was bedeutet Gesundheit für Sie, sowohl als Mensch, als Pharmazeut, aber auch als Historiker?
Ich will nicht sagen, dass Gesundheit das Wichtigste ist, aber Gesundheit ist sehr wichtig. Und das merkt man ja dann, wenn man eben nicht mehr gesund ist. Und ich bin inzwischen 70 Jahre alt und ich bin eigentlich sehr froh und dankbar, dass ich noch keine Herz-Kreislauf-Mittel und Herztabletten und Blutdruckmittel nehmen muss, dass ich also sozusagen auf diesem Sektor noch gesund bin. Und das ist auch ein bisschen Geschenk. Man hat's vielleicht auch selber etwas dafür getan, dass man sich genug bewegt, gesund ernährt. Und Gesundheit steht also sehr hoch und in der Geschichte ist Gesundheit natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Die ganze Medizin- und Pharmaziegeschichte beschäftigt sich ja mit der Wiederherstellung der Gesundheit, wie man das in vergangenen Epochen gesehen hat. Von der Antike bis heute hat sich dann natürlich viel gewandelt und Ärzte und Apotheker arbeiten nun mal für die Gesundheit und inzwischen natürlich auch zum Glück pharmazeutische Unternehmen, die innovative Arzneimittel auf den Markt bringen. Also insofern ist Gesundheit ein sehr, sehr wichtiges Gut. Und wenn eine Firma sich das auf die Fahne schreibt, dass sie dafür wirken kann, dann kann man das nur bewundern und unterstreichen, dass das etwas sehr Schönes ist.
Ja, lieber Herr Professor, vielleicht noch ein paar persönliche Fragen, um Sie als Menschen auch etwas näher kennenzulernen. Wir haben da so unseren Fragebogen. Mein größtes Laster ist?
Ja, ist, kann ich gar nicht sagen. Früher waren es auch mal Chips, aber angesichts meines Alters bin ich daher etwas vorsichtiger.
Darauf reagiere ich allergisch.
Unzuverlässigkeit. Gelegentlich auch die Bahn, die ja auch personifizierte Unzuverlässigkeit ist.
Mit der Zeit wird man da aber relativ gelassen, weil, ja, man kennt sie ja nicht anders. Das kann niemand so gut wie ich.
Das würde ich nie von mir sagen. Das klingt dann doch etwas überheblich. Aber es gibt eine ganze Reihe Dinge, die ich, denke ich, ganz gut mache. Also meine Doktoranden haben sich nie beschwert. Ich habe sie immer sehr intensiv betreut, habe sie für die wissenschaftliche Arbeit begeistert. Und sie haben immer bewundert, wie schnell ich Texte von 150 Seiten gelesen habe und mit Ihnen dann auch durchgesprochen habe.
Richtig gut entspanne ich, wenn?
Wenn ich meine Geige nehme. Ich spiele seit dem 8. Lebensjahr Violine und habe das dann auch immer semi-professionell gemacht. Ich war mal Konzertmeister im Uni-Orchester in Greifswald. Ich habe in Greifswald und jetzt wieder ein Streichquartett und muss daher, da ich Primarius bin, jeden Tag üben. Und das ist für mich Entspannung, aber auch natürlich wieder eine Forderung, die auch ein bisschen jung hält.
Schön. Wenn ich nicht Professor der Pharmazie und Historiker wäre, wäre ich...
Ja, in der DDR hätte ich ja gerne Geisteswissenschaften studiert, aber das war ja politisch sehr stark strapaziert. Ich wäre gerne Opernregisseur geworden.
Opernregisseur?
Ja, ich hätte gerne Theaterwissenschaften und ich interessiere mich sehr für Opern und das wäre ich gerne geworden. Aber ich denke, ich bin mit der Pharmaziegeschichte ganz gut gefahren.
Sind Sie gut gefahren, ja. Gar nicht witzig, finde ich.
Wenn man andere Menschen bloßstellt.
Diese Persönlichkeit bewundere ich.
Albert Schweitzer. Vor allem wegen seiner Vielseitigkeit, die mir imponiert. Er ist Theologe gewesen, hat dann noch Medizin studiert, um in La Barene Afrikaner zu heilen. Und er war, das wissen die wenigsten, ein hervorragender Musiker. Mhm. Es gibt auch Schallplattenaufnahmen mit Orgelmusik von Albert Schweitzer.
Stichwort Musik. Haben Sie eine Playlist?
Ja, die habe ich schon. Ich höre zum Beispiel demnächst mal wieder die späten Beethoven-Streichquartette.
Ja, die sind sehr schön. Wenn ich ein Superheld wäre, wäre ich...
Ja, ob ich das wäre, da bin ich nicht mutig genug, aber ich bewundere Leute wie Nawalny, die sich Putin mutig entgegenstellen und das ist schon etwas Besonderes in heutiger Zeit.
Mit dem Leben bezahlen.
Und das dann noch mit dem Leben bezahlen.
Ja. Der Titel meiner Autobiografie würde lauten?
Da tue ich mich schwer, aber vielleicht Glück gehabt. Ich habe in meinem Leben viel gearbeitet, aber ich habe auch viel Glück gehabt.
Ja, aber Sie haben verschiedene Studiengänge, das ist ja,
ja aber,
alles harte Arbeit.
Aber,
auch, ja?
Das haben andere auch, aber man musste ja zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Wenn ich 89 nicht habilitiert gewesen wäre, hätte ich die Professur nicht bekommen. Und wenn ich nicht im richtigen Alter gewesen wäre, um in Marburg als Professor berufen zu werden, man hat also auch Glück gehabt.
Ja. Meiner Meinung nach völlig überbewertet ist...
Besitz und Geld. Geld muss man natürlich auch haben und so, dass man leben kann, aber für mich ist Geld nichts, was irgendwie mich anmacht.
Schöne Antwort. Mein Lieblingsort ist?
Venedig.
Venedig, warum Venedig?
Wir fahren sehr gerne, meine Frau und ich, an den Lido, haben dort ein schönes Hotel, können am Vormittag mit dem Schiff nach Venedig fahren, besichtigen, mittags zurück und am Nachmittag am Strand. Diese Kombination zwischen Erholung und Besichtigung ist wunderbar.
Ich habe gehört, wir machen ja heute mit Ihnen zum ersten Mal einen Podcast. Hören Sie Podcasts?
Selten. Den einzigen, den ich nennen kann, das sind Kaisers Klänge. Das ist eine Klassik-Sendung, die ich manchmal höre. Aber sonst kenne ich mich mit Podcasts leider nicht so gut aus.
Aber das wird sich jetzt ändern, weil unser Podcast mit Ihnen, den müssen Sie sich natürlich anhören.
Natürlich, mache ich auch gerne. Da freue ich mich schon drauf.
Wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Professor.
Gerne.
Danke.
Gesundheit bedeutet die Welt für uns. Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast. Der Podcast für Gesundheitsmacher. Jetzt die Glocke drücken und keine Folge verpassen. Ein All Ears on You Original Podcast.